Elias ist ein besonderes Kind. Und das nicht, weil er den Namen Elias trägt, sondern weil er nur mit einem halben Herzen geboren wurde. Elias erträgt dies alles ungemein tapfer, wobei die andere, die fehlende Herzhälfte, quasi durch die Liebe seiner Umgebung und besonders durch die seiner Eltern und Geschwister kompensiert wird. Er hat aber auch noch eine ganze Reihe anderer schwerer chronischer Erkrankungen. Diese brachten ihm in seinem jungen Leben bereits mehr Aufenthalte in Spitälern und Kliniken ein, als einem normalen erwachsenen Menschen in seiner gesamten Lebensspanne. Auch wenn seine Familie alles tut, um seine gesundheitliche Situation zu verbessern, Elias lebt ständig im Grenzbereich zwischen Leben und Tod. Nun ist er inzwischen 15 Jahre alt, aber auf dem körperlichen Entwicklungsstand eines 12-Jährigen. Immerhin könnte man sagen, aber was für ein Leben ist das? Mit so viel Schmerzen und so viel Ungewissheit. Dann kam vor ein paar Wochen eine Malschülerin, über welche ich Elias kenne, mit einer Flasche Sekt zu uns. Stimmt, du hast ja Geburtstag, begrüßte ich sie. Nein, nein, das ist nicht der Grund. Elias hat ein neues Herz. Diese Formulierung, Elias hat ein neues Herz, traf mich ins Mark und mir wurde regelrecht schwindelig und ich musste mich setzen. Elias hat ein neues Herz, ein Spenderherz geschenkt bekommen. Wie wunderbar. Und sie fuhr fort, eigentlich müssen Herzen nach einer Transplantation mit Elektroschocks zum Schlagen stimuliert werden. Aber bei Elias war das anders, da fing das neue Herz sofort von selbst an zu schlagen, obwohl dies ganz ungewöhnlich ist. Und mir wurde bewusst, dass ihm nicht nur ein neues Herz, sondern dass ihm auch ein komplett neues Leben geschenkt worden war. Unweigerlich kam mir eine ganz bestimmte Verheißung aus der Bibel in den Sinn. Sie steht im Alten Testament beim Propheten Hesekiel und da heißt es, dass es in der Zukunft eine Zeit geben wird, in der Gott den Menschen neue Herzen schenken wird. Und dass er uns dann quasi wie in einer geistlichen Operation das alte, das steinerne Herz gegen ein neues, lebendiges, ein empathisches Herz austauschen wird. Ich denke, wir alle kennen diese Stelle in der Bibel, beziehungsweise haben zumindest von ihr gehört. Und ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist setze ich in euer Inneres, entferne das Herz von Stein aus eurem Leib und gebe euch ein Herz von Fleisch. Hesekiel 36, Vers 26. Hier ist natürlich nicht von einem physischen Herz die Rede, sondern vielmehr von einem neuen Wesenskern in Jesus Christus, der letztlich unsere Identität, unsere Gedanken, Emotionen, unsere Ansichten und unseren Charakter ausmacht. Dieses neue Herz in uns ist aber auch ein Ort, auf den wir uns ausrichten und an dem wir die Gegenwart Gottes in uns erspüren können. Oder wie es bereits bei König David in Psalm 27, Vers 8 heißt, mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Angesicht suchen, darum suche ich auch, Herr, dein Angesicht. So kann ich mich nun zwar auf dieses neue Herz verlassen, es schlägt sozusagen in uns, aber den neuen Lebensweg suchen müssen wir alle, war auch ich erst noch gehalten zu lernen. Dazu muss ich an ein spannendes Naturphänomen denken. Ich finde, es ist wie ein Gleichnis und ich möchte es euch gerne erzählen. Es betrifft eine bestimmte Schmetterlingsart, den sogenannten Monarchfalter. Der kommt hier nicht bei uns vor, sondern nur in Nord- bzw. Mittelamerika. Lange haben Wissenschaftler über das Paarungsverhalten dieser Schmetterlinge gerätselt. Sie fliegen nämlich alle zur gleichen Zeit aus den verschiedensten Regionen Kanadas und der USA zu einem ganz bestimmten Ort ins mexikanische Hochland. Dieser Ort, also ihr Treffpunkt, wechselt dann aber jedes Jahr, liegt immer vollkommen woanders. Dort, man könnte sagen, feiern sie jetzt Hochzeit und machen neue kleine Schmetterlinge, die schließlich wieder zurück nach Norden fliegen. So weit, so gut. Man rätselte also lange darüber nach, woher diese kleinen Tiere über all die vielen Kilometer immer genau diesen einen bestimmten Platz finden und sich orientieren könnten. Bis eines Tages ein findiger Wissenschaftler auf die Idee kam und ihnen vorne ihre winzigen Fühler zuklebte. Plötzlich waren sie orientierungslos. Ich gebe zu, das war irgendwie etwas gemein, aber so stellte man schließlich fest, dass sie sich am Magnetfeld der Erde orientierten und auf diese Art und Weise ihren Weg fanden. Phänomenal. So winzige Wesen und so ganz nebenbei doch auch ein Wunder der Schöpfung. Nun, um bei diesem Bild zu bleiben, wir haben zugegebenermaßen zwar keine Minisensoren und fliegen auch nicht Tausende von Kilometer weit, aber auch wir haben etwas Ähnliches. Ich denke, es ist dies unsere durch den Glauben erworbene Möglichkeit, unsere Herzen von Christus leiten zu lassen. Es ist dies unsere erworbene Befähigung, den Kompass unserer Herzen auf ihn zu richten und den Magnetpol Jesus Christus immer wieder neu zu suchen. Dies bedeutet dann vielleicht auch Veränderung, Heilung, Wegweisung und Ankommen. Und vielleicht zeigt Gott uns dann Dinge, die wir für die Heilung unserer Seele besonders benötigen, die für uns gerade dran sind. Ich glaube, hier müssen wir ganz kurz innehalten und uns klar machen, dass wir hier von zwei verschiedenen Formen des Suchens sprechen. Dem Aufsuchen der Gegenwart Gottes und dann dem Suchen nach Antworten. Wobei das erste, das Suchen der Gegenwart Gottes, das zweite, das Aufsuchen nach Antworten bedingt. Es ist nun schon einige Jahre her und ich suchte also damals nach Gottes Nähe in meinem Leben. Da wachte ich eines Nachts auf und sah eine Schrift, eigentlich nur drei große, aber gleiche Buchstaben, drei große Ds. Ich wusste sofort, das war alles andere als ein gewöhnlicher Traum. Das war ein Fenster, ein Vorhang, der sich öffnete. Im Herzen fragte ich Gott, was das bedeuten solle und bekam auch sofort eine Antwort in Form eines Gedankenimpulses. Demut, danken, dienen. Demut. Ich war eigentlich überrascht, dass so etwas, ich möchte mal sagen, aus der Mode gekommenes, wie Demut für mich überhaupt von Bedeutung sein konnte. Nun, mir selbst war es offensichtlich nicht bewusst, aber nach übereinstimmender Aussage der Menschen, die mich gut kennen, ist genau dies eine der Eigenschaften, die sich so gar nicht bzw. nur sehr schwer mit meinem Charakter in Verbindung bringen lässt. Es schien also irgendwie ein Volltreffer gewesen zu sein. Demut, etwas, mit der ich mich immer noch sehr schwer tue. Denn tief in meinem Innern denke ich wohl, ich bin für anderes als für die Niederung dieser Welt geschaffen. Ich scheine mich selbst wohl ganz anders wahrzunehmen, als Gott mich sieht. Aber vielleicht möchte Gott ja auch erstmal nur ganz simple Dinge, die Basics sozusagen, mit uns ins Reine bringen. Und wir denken und schauen viel zu weit in die Ferne. Vielleicht möchte er auch nur, dass wir uns stets nach ihm orientieren, von ihm lernen, mit ihm rechnen und unsere Herzen in Demut nach ihm ausrichten. Danken. Es ist schon einige Jahre her, da traf ich einen Christen und seine Botschaft war, und er war fest davon überzeugt, nur immer zu danken. Und das alle Zeit. Nicht für alles, aber in allem. Er bat also nicht um etwas, sondern dankte ihm für etwas. Das hat angeblich sein ganzes Leben positiv verändert. Zugegebenermaßen fällt mir auch genau dies oft immer noch richtig schwer. Doch dann erinnere ich mich, irgendwo, ich glaube, am Schluss von Psalm 50 heißt es doch, wer Dank opfert, der preiset mich und da ist der Weg, dass ich ihm zeigen werde, das Heil Gottes. Ich bin davon überzeugt, dass Danken der richtige Weg ist, der direkte Weg, um sich nach Gott auszurichten und auch um Antworten zu bekommen. Denn oft bin ich so auf meine Probleme, auf meine Wünsche fixiert, dass dies meinen Blick versperrt und mein Herz lähmt. Wie das berühmte Kaninchen, das auf die Schlange starrt. Wenn unser Herz von unseren Wünschen, Sorgen und Ängsten gelähmt ist, nicht auf Christus ausgerichtet ist, wie sollen wir dann eine Antwort auf unsere Fragen finden? Oder wie der französische Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry einmal so treffend gesagt hat, man sieht nur mit dem Herzen gut. Und ich möchte hinzufügen, aber nur mit einem offenen, geheiligten Herzen. Dienen. Auch das Dienen scheint aus der Mode gekommen und Sätze wie, ich bin doch nicht dein Diener, geht mir schnell über die Lippen. Also wieder ein Volltreffer. Nun, um noch einmal auf Saint-Exupéry zurückzukommen, er war ja übrigens nicht nur Schriftsteller, sondern auch ein Philosoph und wie ich finde, ein wahrhaft kluger Mann. Und eine Aussage von ihm, auf die ich kürzlich stieß, die hat es mir ganz besonders angetan. Da heißt es, wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Menschen zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Wie wunderbar ist das? Und ist das nicht im Grunde auch die treibende Kraft des Evangeliums? Sehnsucht nach dem Reich Gottes? Ist es nicht gerade dieses Verlangen in uns, das Suchen, ein besserer Mensch zu werden, was uns verändert? Ist das nicht genau das, was der Heilige Geist in uns bewirkt? Und ist das nicht letztlich auch der Unterschied zwischen dem Alten und Neuen Bund? Im Alten Bund lag die Betonung ja auf dem Gesetz, dem Erfüllen von Geboten. Im Neuen hingegen liegt die Betonung auf der Liebe und auf dem Bestreben, Jesus nachzufolgen und ihm im Nächsten zu dienen. Mein Herz hält dir vor dein Wort, ihr sollt suchen mein Angesicht, darum suche ich auch, Herr, dein Angesicht. Dann möchte ich gerne noch auf eine weitere, andere Form des Suchens zu sprechen kommen. Auch hierfür benötigen wir übrigens geistlichen Beistand. die Weisheit des Heiligen Geistes, um unser Verstehen zu öffnen. Vor ein paar Jahren hatte ich auf einer meiner Malreisen ein merkwürdiges Erlebnis. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es war irgendwie in Norditalien. Es war wirklich eine sehr abgelegene Stelle, wo ich mich da gerade zum Malen befand und eigentlich auch gar kein Weg oder eine Straße in der Nähe. Da kämpfte sich ein junges Pärchen durchs Gestrüpp und kam direkt auf mich zu. Sie schien aber von mir gar keine Notiz zu nehmen und ging direkt an mir vorbei. Merkwürdig. Da sprach ich sie an und fragte sie, ob ich ihnen vielleicht irgendwie helfen könnte oder ob sie etwas suchen würden. Nein, nein, es wäre alles in Ordnung, blieben aber sehr geschäftig und schauten dabei ständig auf ihr iPad. Als ich sie fragte, was sie da machen würden, waren sie ganz erstaunt und überrascht, dass ich es nicht wusste. Na, Geocaching natürlich. Inzwischen weiß ich, was Geocaching bedeutet. Geocaching, das ist ein Spiel, bei dem man mit dem Smartphone bzw. mit GPS einen in der Landschaft, also deshalb Geo, versteckten Schatz einfangen oder besser suchen soll. Nun, in gewisser Weise kann man vielleicht auch mit der Bibel eine Art Geocaching betreiben. Und dann verborgene Schätze suchen und finden. Vielleicht dies nicht unbedingt in der Toskana in Italien und auch nicht mit dem iPad. Aber unter Umständen ist dies nicht minder spannend und faszinierend. Zum Schluss noch einen persönlichen Gedankenimpuls mit zum Nachhausenehmen. Für all die, denen dies hier zu theoretisch erscheint. Ich ging eines Tages nichtsahnd aus unserem Haus und gerade die Straße zu überqueren, da hielt ein Auto direkt vor mir an und schnitt mir quasi den Weg ab. Der Fahrer ließ das Fenster herunter, lehnte sich leicht nach vorne und winkte mir gekonnt lässig zu. Ich solle näher kommen. Ich kannte ihn nicht. Er stellte sich auch nicht vor, sah etwas südländisch aus, ganz in Schwarz gekleidet und machte auf mich eher den Eindruck eines, sagen wir mal, Geschäftsmannes mit nicht klar erkennbaren Absichten, aber sehr souverän. Und er stellte nur diese eine Frage: Können Sie mir ein Bild von Jesus malen? Wie bitte? Ja, vielleicht schon, aber ich kenne Sie doch gar nicht. Darf ich fragen, wer Sie sind? Ich bin der neue katholische Pfarrer der Kirche, hier bei Ihnen um die Ecke, Ihr neuer Nachbar. Um es gleich vorwegzunehmen, aus der Bekanntschaft mit meinem neuen Nachbarn hat sich dann zwar eine freundlich, respektvolle Beziehung entwickelt, aber aus dem Geschäft wurde letztlich trotzdem nichts. Was ich im Nachhinein ein wenig bereue. Es waren bestimmt meine Vorbehalte den heiligen Abbildungen gegenüber, die ich noch aus meiner katholischen Kindheit kannte. Sie veranlassten mich dann wohl, das Unterfangen letztlich abzulehnen. Ich war mir einfach nicht sicher, bin es mir auch heute noch nicht, eben weil mir gleich diese ganz bestimmten Bilder in den Sinn kamen. Bilder, wie sie vorne bei manchen Lkw- oder Busfahrern in südlichen Ländern an ihren Windschutzscheiben zu finden sind, wo Jesus mit langen Haaren und einem großen Herzen in der Brust dargestellt wird. Ich erinnere an Brigittes Luftballon. Das war nicht abgesprochen. Bestimmt kitschig, auf der anderen Seite auch irgendwie verblüffend, direkt naiv und entwaffnend. Und vielleicht braucht der ein oder andere ja auch manchmal genau solche direkten Bilder, beziehungsweise müssen wir nicht immer alles mit dem Verstand begreifen. Vielleicht machen wir uns die Dinge viel zu kompliziert. Vielleicht ist dies ja auch eine Möglichkeit von: Mein Herz hält dir vor dein Wort, ihr sollt suchen mein Angesicht, darum suche ich auch, Herr, dein Angesicht. Amen.